Wow, vielen Dank. Das geht unter die Haut, finde ich. Und auch alles davor. Sag mal, du hast ein bisschen gewusst, was ich mache heute. Ich glaube, ein Wort habe ich schon gesagt, aber auch der Rest passt. Macht nichts. Erlebe ich immer wieder, zum Glück. Weil sonst wüsste ich nicht, was ich glauben soll. Ja, wir freuen uns heute hier zu sein. Wir können jetzt lange berichten über das, was wir machen. Man kann es auch relativ kurz sagen. Ich habe immer gesagt, ich möchte nicht hergehen, so einen Missionsbericht machen, weil das mir irgendwie nicht so liegt. Ich möchte lieber erzählen, was wir daraus lernen, wir persönlich und wie unser Weg einfach weitergegangen ist. Das ist für mich gerade das Wertvollere, was ich geben kann, als dass ich sage, wie viel werde ich aber trotzdem, was wir in Peru genau machen. Und wie viel, ja, ein paar Zahlen, aber nicht viel. Genau, wir sind noch ein paar Tage in Deutschland und wir ja, werden danach wieder in wärmere Regionen gehen. Genau, ich habe heute drei Lagen an, dass ich nicht friere. Wir ja, genießen es hier, aber das Wetter ist schöner gerade da, wo wir herkommen. Da gehen wir auch wieder zurück. Am 22. geht der Flug ab München. Und dann, ja, sind wir wieder, ja, zu Hause, hatte ich geschrieben. Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, weil ich nicht genau weiß. Manchmal, mein Sohn wurde gefragt, mein Großer, der Johannes, hatte ein Formular. Wir waren in irgendeinem Museum, da konnte er einen Ausweis ausfüllen. Für sich hat er ein Bild eingeklebt und unter Zuhause stand da, hat er eingetragen, gerade habe ich kein richtiges Zuhause. Und dann dachten wir, oh nein, was ist auch das? Ist das jetzt bedenklich? Aber dann haben wir drüber geredet und haben überlegt, was ist eigentlich gerade zu Hause? Da gibt es die Methode mit dort, wo der Schlafanzug im Bett liegt, da geht man abends hin und dort, wo der liegt, da ist man zu Hause, da hat man das Lager aufgeschlagen oder ist das dort, wo man sich am wohlsten fühlt? Oder weiß nicht, was gibt es noch? Dort, wo man gerne ist. Schwierig. Wir haben gerade die Schlafanzugmethode gewählt und fühlen uns ganz, ganz wohl damit. Das ist relativ einfach. Ja. Ja, ich habe ein paar wenige Bilder dabei. Wie gesagt, ich hätte noch viel mehr mitbringen können, aber will den Rahmen nicht sprengen. Manche haben es vielleicht auch schon gesehen, kann sein, ich wiederhole mich und ihr kennt einiges schon von dem, was ich heute sagen werde. Aber genau. Das sind wir. Mein kleiner Sohn, der schafft es immer wieder, vor den Bildern zu flüchten. Der ist gerade noch weggerannt, bevor einer abdrücken konnte. Der ist gerade in einem Alter, in dem wird man nicht gern fotografiert. Und wenn er dann fotografiert wird, dann sieht er so aus. Und da ist, wie sage ich, glaube, es heißt Fotobombe. Genau, er macht uns die Fotos kaputt. Aber es macht nichts. Es gibt auch andere. Wir schaffen es ab und zu, doch mal ein Foto zu machen. Ja. Ja, da arbeiten wir. Es ist inzwischen schon wieder größer geworden. Es ist immer schwierig, die Bilder aktuell zu halten. Es sind schon wieder zwei Gebäude mehr drauf oder drei. Auch da wird gerade gebaut in der Mitte. Ja, ein Missionsprojekt, ein Krankenhausprojekt, ein Schulprojekt, ein Radioprojekt. Fernsehen ist auch gerade am Beginn. Werden immer wieder neue Masten gebaut, damit wir weitere Bereiche noch erreichen können. Ja, aber das Krankenhausprojekt ist wohl das größte von diesen Projekten, in denen wir drin stecken. Wir haben ja so um die 300 Mitarbeiter. Im Moment 70 davon sind Missionare, so wie wir, die wir aus dem Ausland kommen und ja, gespendetes Personal ehrenamtlich dort arbeiten. Und wir ja, erwarten so täglich um die 150 bis 200 Patienten, die in ja, großen Strömen zu uns kommen, behandelt werden wollen. Und ja, Peru ist dort unten. Ich habe diese Folie immer wieder drin, weil ich selber ja nicht so gut bin. Ich muss immer wieder gucken. Wenn ich, und letztens ist mir kürzlich auch aufgefallen, dass gar nicht die ganze Erde drauf habe. Ja, passiert. Also darunter fliegen wir immer. Wir sind so in der Mitte von Peru, relativ zentral, ein bisschen mehr im Süden gelegen. Und ja, die Patienten hören irgendwo von uns durch Mundpropaganda oder in den Medien und hören, dass wir ja, sie behandeln für ganz wenig Geld, zum Teil auch kostenlos, wenn es denn nötig ist, wenn man nicht zahlen kann. Und sie kommen tatsächlich auch von ganz oben, von der letzten Ecke. Wir führen sehr gut Buch, woher die Patienten kommen. Und dieses Land ist dreimal so groß oder fast viermal so groß wie Deutschland. Das ist schon eine Ecke und es gibt auch wenig Autobahnen dort. Es ist wenig geradeaus in dem Land insgesamt. Sowohl die Straßen als auch sonst Politik, alles ist ein bisschen, naja, durcheinander. Bei uns auch manchmal, habe ich jetzt, wenn ich die Radio anmache, mache ich es manchmal wieder aus. Aber genau, kürzlich waren wir im ZDF. Da sind mal so diese fast 300 Mitarbeiter. Und genau, mein Sohn hat es wieder geschafft. Ihr wisst, die Fotobombe, er steht hier oben und versucht gerade mit einem Trecker zu entkommen. Aber er hat es nicht geschafft, er ist trotzdem im Fernsehen gelandet. Naja. Genau, was wir jeden Morgen machen, ist mit den Patienten zusammen einen Gottesdienst zu feiern, ist uns persönlich ganz besonders wichtig, weil das ist der Teil, an dem wir eine besondere Möglichkeit haben. Es kommen Menschen, die sind in einer besonderen Haltung. Sie kommen als Bittsteller daher, sie wollen Hilfe, sie erwarten Hilfe von uns. Und was wir machen, ist, wir halten alles an morgens und sagen, jetzt ist erstmal ein Gottesdienst. Jetzt sind wir für 30 Minuten mal in unserer Krankenhauskapelle. Die platzt manchmal aus allen Nähten, aber das ist eigentlich am schönsten, wenn es dicht gedrängt zugeht und wir erzählen letztendlich in kurzen Worten das Evangelium. Manchmal beten wir für die Patienten, bieten Gebet an, machen Musik, dann auf Spanisch. Genau, das, was anders ist dort. Ansonsten singen wir fast die gleichen Lieder wie hier. Wir entdecken immer wieder vieles, was es schon gibt auf Spanisch und singen das dann dort wieder. Ja, und erklären, was Erlösung ist. Und das ist uns eigentlich viel wichtiger als das Medizinische. Das Medizinische zieht die Leute an. Das ist, glaube ich, einzigartig in dem Land, vielleicht auch in Südamerika, was wir tun. Aber dann konfrontieren wir mit dieser Botschaft von dem Erlöser, der vergibt und der unser eigentliches Problem, die eigentliche Krankheit löst. Und das machen wir sehr, 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 sehr gerne und ist einfach der wichtigste Moment am Tag. Auch für mich, weil ich arbeite im Hintergrund und kriege nicht immer so viel mit. Ja, meine Frau schafft im OP auch, ist im Hintergrund. Wenn sie Patienten sieht, dann schlafen die meistens schon. Ist immer ganz geschickt. Aber genau, da schafft sie zweimal die Woche, einen ganzen Tag, 16 Stunden die Woche. Und fühlt sich sehr, sehr wohl, macht das sehr, sehr gerne in ihrem Element. Ab und zu sehen wir uns auch, immer dann, wenn was kaputt geht, dann komme ich auch vorbei. Genau, so sehe ich dann aus, da bin ich auch mal gerade im OP, aber bin im ganzen Krankenhaus unterwegs, repariere so gut wie alles, was man reparieren muss und meistens funktioniert es auch. Ja, die Kinder, wenn sie nicht gerade in der Schule sind, manchmal machen sie auch Quatsch und sind auch mal im OP, nicht als Patienten, sondern um auch mal ein schickes Foto zu machen. Und dann ist er endlich auch mal drauf. Wir haben ihn erwischt, damit er dann hier reinkommt. Ja, wir haben Schuluniformen in der Schule, am Schulprojekt. Wir haben Platz für 600 Kinder. Letztes Jahr waren wir fast 400, 397. Wir hoffen, dass wir jetzt die 400er-Marke knacken. Die Kinder sind so mit 20 Kindern die einzigen Weißen. Die anderen 380, hoffentlich dann mehr. Im März geht es wieder los, sind Peruaner aus dem Ort und auch dort ist ein wichtiges Ziel von uns, Evangelium weiterzugeben, diesen Kindern eine Anlaufstelle zu geben, damit sie was lernen, das ist das eine. Das andere ist, dass sie am Nachmittag gerne bleiben und auch lange bleiben. Manchmal wollen sie nicht mehr nach Hause und wenn man fragt, warum, dann hört man abenteuerliche Geschichten, die ich gar nicht so wiedergeben will. Aber es sind kein schönes Zuhause, was die Kinder zum Teil dort haben und sind dort gerne. Ja, genau, hier meistens, wenn sie Quatsch machen dürfen, sind sie auch gerne auf Fotos, aber wir haben es doch noch hingekriegt. Also so haben wir zwar immer noch kein gemeinsames Bild, aber in Teilen. Genau, so sieht es dann an der Schule aus. Kleiner Ausschnitt so vom Schulalltag. Jeden Freitag wird die Hymne gesungen. Morgens und ab und zu gibt es Feste. Hier wurden einige Tänze eingeübt. Ist ganz, ganz besonders populär dort. Tanzveranstaltungen mit verschiedenen kulturellen Dingen. Ja, Johannes mit Teilen von seiner Klasse und seiner Lehrerin. Genau, das ist das Thema, was wir mitgebracht haben. Interessanterweise passt es zu dem, was wir schon gesungen haben. Es geht um Schritt für Schritt und wir haben uns einfach ein bisschen überlegt. Mir kam dieser Satz immer einmal mehr als du. Das soll jetzt kein Vergleich sein, aber dieser Satz, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, von Kindern, die so in einem Gefecht reinkommen. Der eine sagt, du bist blöd, der andere sagt, du bist noch blöder. Dann kommt wieder, du bist noch viel blöder. Und der andere sagt noch viel, viel, viel und so blöd wie 5 Meter Feldweg. Und es geht immer weiter. Und am Ende sagt einer, ach, immer einmal mehr als du. Und ich dachte, was soll denn dieser Satz? Der andere hat darauf nichts mehr zu entgegnen, weil das ist so ein Schlusspunkt. Immer einmal mehr als du, nicht mehr zu toppen. Und es ist sowas, um das letzte Wort zu haben, um abzuschließen. Und wenn ich drüber nachdenke, wie es mit uns weitergegangen ist, dann denke ich auch, okay, immer noch einmal mehr. Da kam immer noch einmal mehr dazu. Wir sind immer noch einen Schritt weitergegangen. Und das kann man auch positiv sehen, diesen Satz. Immer einmal mehr, wie so eine Treppe, einen Schritt nach dem anderen. Und wir wollen nochmal ganz kurz, wir machen ja gerne das Wortspiel, ganz kurz über diese Zeit von der Berufung sprechen, die wir hatten. Wir sind erst in Nepal gewesen. Wer weiß, was aus unserem Zahnarzt noch wird. Er ist jetzt auch in Nepal. Aber bei uns fing das in Nepal ein bisschen an. Und da haben wir gemerkt, okay, man kann ja in ein anderes Land gehen. Und dann, wenn man dort Menschen hilft, dann hat das einfach viel größere Auswirkungen. Hier funktioniert das nicht. Ja? Sich hinstellen, den Leuten das Zähneputzen beibringen, das funktioniert in Nepal wesentlich besser als hier. Das heißt, man kann das machen und das hat eine große Auswirkung und das hat uns ein bisschen den Anstoß gegeben. Dann kam das Buch, ihr kennt vielleicht ein bisschen die Geschichte, kam das Buch von dem Klaus Jon, der Leiter der Gründer von dem Missionsprojekt, kam dann dazu und dann kam eins zum anderen. Gott hat da sehr viel reingeredet und hat uns letztendlich gesagt, jetzt werft mal alles über den Haufen und besinnt euch mal auf mal was ganz anderes und macht einfach was Verrücktes. Geht mal einen Schritt weiter, als ihr euch jetzt vorstellen könnt. Und das haben wir gemacht und sind dann im Januar 2017 haben wir zugestimmt und gesagt, okay, es war sogar hier vorne an dem Ort, haben wir gesagt, okay, Gott, du hast uns überzeugt. Wir lassen uns drauf ein und kappen alles, was wir so haben und gehen los und haben letztendlich dann an vielen Orten darüber gesprochen, über Vertrauen und was ist das? Das war das Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Was genau ist Vertrauen und wie wirkt sich das aus? Wir haben auch die Petrus-Geschichte immer dabei gehabt und hatten uns damit beschäftigt, wie funktioniert das, wenn man losgeht, aus diesem sicheren Boot aussteigt und sich aufs Wasser begibt, was eigentlich nicht funktioniert. Hat da funktioniert in der Geschichte und auch bei uns hat ganz viel funktioniert, obwohl wir das nicht gedacht hatten. Wir haben bei unserem Vortrag in dieser Predigt damals ganz viele Bibelverse drin gehabt und die habe ich nochmal mitgebracht, weil sie uns nach wie vor wichtig sind und uns, ich wollte schon fast sagen verfolgen, immer noch sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist aus Römer 11, denn Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und bereut seine Berufungen nie. Und das nächste, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Sei stark und sei mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht bei dir, wo du auch bist. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Das waren so diese Verse, die uns bewegt hatten und die uns gezeigt haben, okay, Gott geht mit und so können wir das wagen und einfach mal gucken, was kommt. Und was ich auch in meinem Skript gefunden hatte, das war dieser Satz. Zu 200% auf Jesus verlassen. Jetzt ab und zu gibt es eine Unterhaltung mit meiner Mama über den Satz, was denn 200%? Mathematisch funktioniert das nicht. Sie kann das nicht nachvollziehen. Da haben wir uns ab und zu in den Haaren. Ich würde sogar heute sagen, ich muss die Zahl korrigieren. Und wer weiß, wenn wir irgendwann wiederkommen, dann korrigiere ich die vielleicht nochmal. Aber heute würde ich über 1000 schreiben. Habe ich damals noch nicht gedacht. Für mich waren 200 schon viel, weil es ist immer mehr als 100. Und ja, mathematisch klappt es nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich es irgendwie erfassen kann, was ich damit meine, aber es ist schwer zu erklären. Deswegen, heute würde ich da 1000 hinschreiben und es passt immer noch nicht. Also es geht um was ein bisschen mehr ist, als man sich vorstellen kann. Und ja, was die Dimension überschreitet. Und es geht um dieses, ja, ich vertraue dir in einer Situation, die plötzlich undurchsichtig wird, wo wir nicht mehr planen können, wo wir einen Schritt in eine Ungewissheit gehen. Ja, was dann kam, ihr habt es mitbekommen, war schwer für uns, hat uns ins Wanken gebracht, aber wir haben beschlossen, dass uns wichtig ist, uns nicht zu verstecken, dass wir weiter darüber reden. Chrissy hat an einem Tag, das war nur einige Wochen nach der Ausreise, hat sie einen Knoten getastet. Wir haben eine Untersuchung im eigenen Haus sogar. Wir sind dann eben zu unserer Klinik quasi gefahren in die Berge. Wir waren da gerade in der Sprachschulzeit, haben eine Probe entnehmen lassen und hatten zwei ganz unruhige Wochen gehabt. Und danach kam ein Ergebnis, was uns bestätigt hat, die schlimmste Befürchtung, die wir hatten. Es war Brustkrebs gewesen. Wir mussten noch mal nach Hause. Ein Jahr, ganz 2018, haben wir, jetzt sage ich auch schon zu Hause, aber ein Jahr haben wir noch mal in Deutschland verbracht. Und es gab eine Reha und war eine schwierige Frage. Hätten wir das alles vorher gewusst? Schwierige Frage. Wir wussten es nicht. Wir haben es zum Glück nicht gewusst. Wir haben trotzdem einen Schritt nach dem anderen gemacht. Und nach so einer Krankheit kriegt man kein Papier mehr, auf dem steht, okay, jetzt ist alles wieder gut, ab jetzt bist du gesund. Es ist mehr ein, muss man beobachten, kommen Sie wieder. Und es endet immer in, wie beim Zahnarzt mit dem nächsten Termin, Kontrolle. Seitdem leben wir mit so einem Unplanbarkeitsfaktor. Wir benutzen oft Sätze, so der Plan, am 22. haben den Rückflug, so der Plan, wenn alles gut läuft. Das ist leider immer, schwingt immer mit, manchmal lassen wir es auch weg, aber bei uns in den Gedanken ist es immer da. Ja, so denken wir zumindest, aber unser Plan zählt nicht immer. Wir machen sie trotzdem und haben unser Ticket, natürlich. Aber auch in den nächsten Tagen, es stehen ein paar Untersuchungen an, mit Grund, warum wir hier in Reutlingen jetzt für eine Woche sind. Ja, und wir wissen nicht, was da rauskommt. Schlicht und einfach, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und wir rechnen mit Gottes Eingreifen nach wie vor jeden Tag, dass er sich an daran hält, dass er einen guten Plan hat. Wie das gut genau aussieht, wir wissen es nicht. Aber wir denken auch nach diesen Versen, die wir gelesen haben, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen um morgen. Ja, Gott bereitet vor. Gott hat was Besonderes gemacht, was uns zu denken gegeben hat. Ich glaube, Chrissy hat es schon mal erzählt gehabt, dass drei Tage vor diesem Tasten von dem Knoten, da wussten wir noch überhaupt nichts. Nichts hatte begonnen, kein einziger Gedanke deutete auf irgendetwas Schlimmes hin. Da hat Chrissys Schwester ihr einen Absatz aus dem Psalm geschickt. Und der wusste sie auch nicht, warum der aufgetaucht ist in ihrer Bibellese, aber sie hat ihn ihr geschickt und gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es ist wichtig, ich soll ihn dir weitergeben. Und lies mal, das war Psalm 41, Vers 2 bis 4. Und da steht, glücklich ist, wer für die Armen sorgt, wenn er in Not gerät, rettet ihn der Herr. Der Herr beschützt ihn und bewahrt sein Leben. Er lässt es ihm gut gehen und rettet ihn vor seinen Feinden. Der Herr stärkt ihn, wenn er krank ist, und hilft ihm wieder auf. So Verse bekommt man ja leicht, wenn man in einer Situation ist, in dem es naheliegend ist. Dann tauchen viele auf und haben das auch gut so, haben einen guten Vers für einen. Aber wenn das kommt, bevor auch nur einer was weiß, dann, und mal selber noch nicht mal, dann ist es schon was Besonderes, hat uns, ja, gibt uns bis heute Mut, weiterzumachen. Und diese Verse, die wir hatten, die haben sich nochmal gewandelt für uns. Wir hatten die vorher, war für uns eben am Horizont dieses Weggehen, das ist der große Moment, diesen Schritt überhaupt erstmal wagen. Dafür hatten wir als erstes diese Verse genommen und haben gesagt, okay, das ist der schwierigste Moment. Und als wir dann im Flieger saßen nach Peru, dachten wir, jetzt haben wir es geschafft und sind losgegangen. Aber nach dieser Zeit, die wir hatten vor 2 Jahren, hat sich diese Bedeutung der Verse nochmal gewandelt. Und ich habe sie einfach nochmal und lese sie nochmal vor und sage, was sich geändert hat. Ja, denn Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und bereut seine Berufungen nie. Das ist wie nicht vergessen, ja, wieder bereit machen. Es, ja, wird weitergehen. Oder der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Ja, das Böse ist in dem Moment plötzlich nochmal ein bisschen was anderes geworden. Da hat sich was gedreht in der Bedeutung für uns. Und ja, dieser Satz gilt weiterhin. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und sei stark und sei mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht bei dir, wo du auch bist. Das ist einfach die Aussage, sei mutig. Geh in der Gewissheit, dass ich da bin und für euch kämpfe. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Ja, Gott sagt, ich bin Jahwe Jireh. Das bedeutet, der Herr, dein Versorger, eines von Gottes Namen, die uns in der Bibel begegnen. Das heißt, lass dich versorgen, rechne mit meiner Versorgung. Und das haben wir auch erlebt. Wir haben die Geschichte wahrscheinlich schon mal erzählt dieses unfreiwillige Jahr in Deutschland und wir dürften Gottes Versorgung erfahren. Und wir haben einfach ein paar Beispiele dabei, die wir aufgeschrieben haben und jetzt zähl die nochmal kurz. Das eine habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Wir sind kurz nach der Rückkehr hier nach Deutschland, haben wir die Möglichkeit gehabt, ein größeres Haus mit großem Garten und möbliert anzumieten. War eines der großen Sorgen, als es darum ging, wir müssen zurück nach Deutschland. Dann dachten wir, wie soll das klappen? Wie sollen wir was finden? Das eigene Haus ist vermietet. Wie sollen wir was finden, in dem wir wohnen können? Mit den Kindern, alle drum und dran, großes Durcheinander. Aber Gott hat es geschafft, irgendwie einzufädeln. Ja. Und zwar Tante Dora, so nannte sie ihre Verwandtschaft, eine Pfarrerswitwe, die war einige Tage vor unserer Rückkehr verstorben. Und ja, so kam eins zum anderen. Die Neffen, eigene Kinder hatte sie nicht, die haben von unserem Problem gehört und wir haben von denen gehört und die hatten ein ganzes Haus übrig, noch voll eingerichtet. Und wir brauchten genau sowas, voll eingerichtet, weil wir konnten uns für die Zeit nicht nochmal alles anschaffen. Das war schwierig. Und so hat man uns den ganzen Pfarrershaushalt überlassen von dieser Pfarrerswitwe. Der Pfarrer war schon vor 20 Jahren gestorben, aber jetzt stand das leer und die ganzen Hinterlassenschaften, die haben wir einfach übernehmen können. Tante Dora war bekannt im ganzen Ort für die gastfreundliche Art. Und als Mutmacherin, so hat man es immer durchgehört, auch bei den Nachbarn, was wir so über sie erfahren haben. Wir haben ja alles nur gehört und von ihr und durch die Dinge sie kennengelernt, die sie im Haus nun mal so hatte. Haben noch nicht mal ein Bild von ihr gesehen. Das hatte man, ein paar persönliche Sachen hatten sie weggeräumt, die Familie. Und so lernten wir sie ja einfach durch ihre Art kennen, wie sie sich eingerichtet hatte, haben ja, letztendlich gedacht dort, interessant, wir sind so ihre letzten Gäste. Diese gastfreundliche Frau hat am Ende nochmal für ein ganzes Jahr Gäste beherbergt und wir haben ja, alles nutzen können und waren womöglich die dankbarsten Gäste, die sie je hatte. Die Kinder haben ein Jahr lang ja auf diesem Grundstück spielen können, über 1000 Quadratmeter hatten wir für uns und haben dort großen Spaß haben können in dieser Zeit, der ja mit vielen Schwierigkeiten gepflastert war. Ja, Chrissy fand den ruhigen Rückzugsort in der Zeit der Chemotherapie. Ich konnte im ehemaligen Arbeitszimmer des ja, ehemaligen Pfarrers dort mein Büro unterbringen. Und er hat sogar Klavier gespielt. Es stand ein Klavier dort, das ich habe nutzen können in dieser Zeit. Wieder was, ein kleines Geschenk, das Gott mir persönlich gemacht hatte. Und ja, Tante Dora hatte allerhand Mutmachsprüche in der ganzen Wohnung verteilt. Und das waren Sprüche, die uns halfen in dieser Zeit. Ja, liebevoll präpariert, wie als hätte sie es gewusst. Ja, wir konnten Gebrauch von der umfangreichen Serviettensammlung machen, tranken Tee aus Goldrandtassen, konnten ein paar gute Flaschen Rum zu Ende trinken, die sie nicht mehr geschafft hatte. Ja. Nicht um uns zu wärmen, denn es hatte auch eine einwandfreie Heizung. Es war alles ja, vorbereitet für Leute, die einfach nur einen Unterschlupf brauchten. Eine Waschmaschine, Rasenmäher, Werkzeug, Schuhlöffel, Apfelbäume, bis zum Funkgaragentorantrieb war alles vorhanden. So die Liste, die ich formuliert hatte. Ja, wir staunen bis heute, wie Gott es wahrhaftig fertiggebracht hatte, so ein Heim vorbereitet zu haben. Und ja, diese Nöte unserer ersten Minuten, wie soll das alles werden, wie soll das klappen, hat er einfach komplett beantwortet. Damit, ja, überlegt, ob Gott es mit Tante Dora abgesprochen hatte. Ich weiß es nicht. Kann sein, die haben es gemeinsam ausgeheckt. Ja, auch ein Jahr mobil waren wir. Unser Auto wurde nicht verkauft. Und die Freunde von uns hatten das probiert, nachdem ich das 3 Wochen versuchte, unseren geliebten Wagen loszuwerden. Als wir 2017 ausgereist sind, hat nicht geklappt. Dann stand er noch eine Weile bei Freunden. Er wurde nicht an den Mann gebracht und immer wieder war was anderes dran. Die Winterreifen haben nicht genug Profil oder immer war irgendeine Kleinigkeit und es waren über 20, die haben ihn gesehen, aber wollten ihn dann nicht nehmen. Und als wir zurück mussten, stand er noch da, der Wagen. Und so hatten wir unser Lieblingsauto wieder noch ein weiteres Jahr. Und das ganze Jahr haben wir gescherzt, okay, beim nächsten Mal, da wird es bestimmt nur 5 Minuten dauern, dass der Wagen verkauft wird. Und ja, in dieser Hoffnung hatte ich dann, als es wieder losging, Anfang 2019, hatte ich wieder in den letzten 3 Wochen versucht, allerdings vergeblich. Ich bin zu Händlern gegangen, wollte ihn ankaufen lassen, sodass es möglichst einfach wird, der Übergang, dass ich ihn am letzten Tag abgebe, dem Händler, mein vereinbartes Geld bekomme und dann direkt in den Flieger steige. Daraus wurde leider nichts. Und es war dann immer wieder, ja, gab es wieder andere Probleme. Oh, Autogas, ja, das möchte heute keiner mehr. Und funktionierte also nicht. An einem Tag, war es schon Januar, meine ich, da haben wir gepackt, die Kinder waren bei der Tante und da hatte ich mich dann entschieden, okay, ich mache ein paar Bilder, ich stelle ihn ein auf eine Internetseite. Und letzter Versuch und ansonsten, da dürfen es dann wieder die Freunde probieren, den Wagen loszuwerden. Aber, ja, ich hatte gerade das Formular fertig, am Ende, da ist dann so ein Absende-Button zum Bestätigen. Meine Frau rief zum Essen und ich sagte, ich bin gerade fertig, drücke diese Bestätigung und laufe zum Abendessenstisch und in dem Moment klingelt mein Handy. Und ich dachte, okay, das kann jetzt eigentlich nicht sein, aber tatsächlich, es war jemand dran, der den Wagen kaufen wollte. Und Gott hat es unter 5 Minuten geschafft. Der wollte gleich am nächsten Tag um 9 kommen. Ich bat dann, dass es 11 wird, weil ich nun mal noch irgendwie vielleicht den Vertrag fertig machen könnte und so weiter. Und am nächsten Tag schauten wir dann nur erstaunt aus dem Fenster, weil unser Wagen vom Hof rollte. Und er hat auch nicht unerheblich, hat einen ordentlichen Preis bezahlt. Das war in Ordnung. Es war auch nicht zu günstig gewesen. Und so hat auch dieses Problem sich in Luft aufgelöst und für uns hat es wieder bedeutet, dass es wie der Noah, der die Taube fliegen ließ und die dann nicht mehr zurückkam. beim ersten Mal ist der Wagen nicht weggegangen und dieses Mal ist der Wagen fort. Wir brauchen ihn nicht wieder. Wir müssen also nicht zurückkommen. Das hatte diese Bedeutung gab es für uns. Ja, wir hatten noch ein Erlebnis. Ein letztes Beispiel noch. Meine Frau hatte sich was ausgeguckt, was uns als Paar gut tun würde in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit. Allerdings, das nicht gerade wenig kosten würde. Frauen denken sich ja oft so Sachen aus, die dann am Ende nicht wenig kosten. Und na, die Männer auch. Ja, aber wir haben das überschlagen und dachten, also das Leben in Deutschland ist dreimal so teuer wie das in Peru. Das können wir uns echt nicht leisten. Das können wir nicht bringen. Eigentlich schade. Und haben es dann ja beiseite gelegt. Ja, was wir nicht wussten, dass Gott schon längst vorgesorgt hatte, in dem Moment, in dem wir drüber nachdachten, war schon längst jemand auf dem Weg, der ein paar Minuten später auch bei uns klingelte, fragte nach dem Wohlergehen von Chrissy und uns allen und fragte, ja, im Gehen hat er uns noch einen Umschlag überreicht und sagte, das für euch, nur für euch, macht was für euch damit. Und wir dachten schon, okay. Gut, dann war er weg, ohne dass man noch irgendwas hätte sagen können. Wir machten den Umschlag auf und staunten nicht schlecht. Es war der Betrag drin, den wir ausgerechnet hatten. Genau dieser. Und wieder hat es ja einfach stattgefunden. Wir haben ja Gottes Führung erlebt, haben das dann gemacht, was meine Frau geplant hatte. Und es war die beste Entscheidung, die wir haben fällen können. Ja, hätte ich nie gedacht. Ich denke, ihr kennt vielleicht so Sätze. Hätte ich nie gedacht. Ja, wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, wo ich heute bin und was ich dort mache, hätte ich dich für verrückt gehalten. Den Satz hört man manchmal. Vielleicht habt ihr den auch schon gesagt. Ja, vielleicht habt ihr auch so einen Bereich in eurem Leben, in dem es euch so geht. Und ja, du kannst dir mal vorstellen, wenn du mit deinem Ich vor 10 Jahren sprechen könntest, ob es da auch so einen Moment gibt. Und ja, kannst mal drüber nachdenken, was sich alles geändert hat die letzten 10 Jahre. Eine Sache, die ich bei mir interessant fand, und das erzähle ich auch noch kurz, ein bisschen peinliches Erlebnis in meiner Jugend. Weiß nicht, wie oft ich das schon erzählt habe. Ich glaube, die Ingeborg weiß es. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Das ist mein Französisch-Desaster. Das ja eine Geschichte, die mir schwer zugesetzt hat in meiner Jugend. In meinem Frankfurter Gymnasium, da musste man bis heute noch muss man zwei Fremdsprachen lernen. Die zweite, die war Französisch gewesen, die ich da gewählt hätte. Latein wäre, das war das gleiche Übel, glaube ich, wäre das geworden. Aber ich sollte Französisch lernen, aber ich hatte das Gefühl, dass Englisch mir vollkommen ausreicht und wollte das auch nicht. Und so habe ich mich auch dagegen gestellt und habe gedacht, nee, für was soll denn das gut sein, falls ich Frankreich besuche oder ja, was, wenn ich Dänemark oder Finnland besuche oder Belgien, Italien, ja, muss ich das dann auch lernen in der Schule? Und so fand ich immer einen Grund, warum das überhaupt keinen Sinn ergab, das Ganze ja in der Schule zu lernen. Und so habe ich mich einfach zurückgelehnt und hatte mir das ausgerechnet. Also ich muss da nicht mitmachen, wenn ich in den anderen Fächern gute Noten habe. Dann kann man das ausgleichen. War gar kein Problem. Und so habe ich regelmäßig die Klassenarbeiten mit kleinen Bildchen abgegeben, nichts erledigt und ja nur ein paar Sprüche hingeschrieben und dem Lehrer einen guten Tag gewünscht. Aber regelmäßig die Schlechtnote. Gibt es das Wort überhaupt? Weiß nicht. Also wenn es Bestnoten gibt, muss es auch Schlechtnoten geben. Habe also diese regelmäßig nach Hause gebracht und ja, war auch kein Problem, weil es gab diese Ausgleichsregel. Man konnte das ja tilgen, diese Sache mit anderen besseren Noten. Ja, aber als hätte da ein Bösewicht im Kultusministerium gesessen, der hat es irgendwie fertiggebracht, diesen diabolischen Fauxpas, hätte ich fast gesagt, aber ist ja französisch. Also diesen Kunstgriff und hat da die Regeln geändert. Man kann also diese Schlechtnoten nicht mehr ausgleichen mit besseren, sondern da bleibt man dann einfach sitzen. Und ich habe ein Jahr Zeit gehabt, aus dieser Schlechtnote eine etwas bessere Note zu machen, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin also hängen geblieben und ja, das war nicht so schön. Ein Jahr hinter französischen Gardinen, habe ich geschrieben. Das war keine glückliche Zeit und das führte zu einer großen Abneigung. Ja, für ganz Frankreich dann am Ende. Ich habe es, als wir ein Navi hatten, habe ich das gleich gelöscht und durch andere Länder ausgetauscht. Man brauchte Speicherplatz, das ist nicht wie heute, da hat man so viel Speicherplatz. Damals musste einfach Frankreich weichen. Und ja, die Erkenntnis war letztendlich, ich bin kein Sprachenmensch. Ich bin mehr der Denkertyp mit Interesse für Naturwissenschaften. Und deswegen bin ich auch später in ein Ingenieurbüro arbeiten gegangen und nicht als Auslandskorrespondent und schon gar nicht als Kräuterfabrikant in der Provence oder sowas. Weil, ja, Englisch reichte mir. Ja, und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ja, wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, wo ich heute bin, dann, ja, und so weiter. Jetzt arbeite ich am Ende der Welt, wie du gesagt hast, habe Spanisch nochmal neu gelernt, wir haben die Schulbank gedrückt und auch 2018 hatten wir nette Zeiten mit Ingeborg gehabt, wir haben Spanisch wach gehalten und ja, funcionó, puedo hablar el español, ja, sí. Und ja, auf jeden Fall so akzeptabel, dass ich mich mit meinen Kollegen verständigen kann. Ich meine, das andere Personal spricht auch kein Englisch. Die haben früher gedacht, Englisch brauche ich nicht und so sprechen die nur Spanisch. Und so haben wir wenigstens dann eine gemeinsame Sprache, die wir sprechen können. Und Gott hat wieder Humor bewiesen. Und ja, in diesem Schritt für Schritt hat dieses Ungeahnte tatsächlich stattgefunden. Ich habe nochmal eine andere Sprache lernen können. Und es hat funktioniert. Ja, Gottes Pläne sind irgendwie immer einmal mehr, als wir uns vorstellen können, als du dir vorstellen kannst. Und so, ja, ist das Vertrauen mit diesen 200%, 1000%, irgendwie ist es keine richtige Einheit und wir müssen es ständig korrigieren, weil das ist das, was Schritt für Schritt aussagt. Das ist in Bewegung, da muss man ständig eine Korrektur vornehmen über das, was man so denkt und seinen Horizont immer wieder erweitern. Und ja, wir lernen dazu, wenn wir Gott Dinge überlassen, Bereiche in unserem Leben überlassen, wenn wir lernen, kindlicher zu denken, wie Jesus das auch mal anspricht, da wächst unser Vertrauen. Und wenn wir die Größe Gottes uns vor Augen führen und seine Allmacht, dann wächst unser Vertrauen, dann ja, versuchen wir mit seinen Augen zu sehen und soweit es denn geht und merken, er ist wesentlich größer als wir. Ja, Jakobus schreibt zum Vertrauen, das ist kleingedruckt, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin, und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ja, manche mögen diese Haltung des Vertrauens aus anderen Übersetzungen mit dem Wort Glaube übersetzt kennen. Und mir ist vor kurzem aufgegangen, dass dieses Glaube und Vertrauen, diese beiden Worte, die werden in der Bibel austauschbar benutzt. Ich glaube, im Grunde ist das eigentlich das Gleiche. Und bei der Vorbereitung auf heute fiel mir dann letzten Endes die Jahreslosung auf wieder. Da steht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, ich vertraue, hilf mir da, wo ich nicht vertraue. Das ist im Grunde genau das Gleiche. Und das sollte die tägliche Bitte sein. Ich habe mir überlegt, wie wird Vertrauen, wie wird Glauben größer? Ich habe es gerade gesagt, wenn wir uns beschäftigen mit den Dingen, die Gott in unserem Leben gemacht hat, dann wird das größer, dann nimmt das zu. Aber wie können wir selber da irgendwas dran tun? Wie können wir an irgendeiner Schraube drehen und dann wird der Glaube, das Vertrauen größer? Ist schwierig, aber wir können diese Bitte aussprechen. Und wie da beim Jakobus stand, wir sollen ja mit dem Glauben, mit dem Vertrauen, was wir aufbringen, können wir Gott bitten Und er wird ja seins dazu tun. Das soll unsere tägliche Bitte sein, dass wir aufgefüllt werden mit dem, was noch fehlt. Und dennoch denke ich manchmal ja an dieses Senfkorn, von dem Jesus da in einem anderen Vers spricht. Da kommen wir irgendwie doch nicht dran. Die Berge haben sich nicht bewegt, alle Berge stehen noch. Achalm ist immer noch da, nichts ist ins Meer gestürzt, ich weiß nicht. Also aus dem 1000% kann noch wesentlich mehr werden. Aber wenn man genauer hinschaut, vielleicht muss man ganz ehrlich erkennen, im Zurückblicken, in dem Reden mit diesem Ich von vor 10 Jahren, kann sein, da fällt auf, okay, da war mal ein Berg, der ist jetzt verschwunden. Da war mal ein riesiges Gebirge, das ist schon längst ins Meer gestürzt. Und dann kommt man ins Danken rein. Und ja, mit diesem Gebet als regelmäßige Bitte können wir Schritt für Schritt gehen. Der Glaube wächst mit den Erfahrungen, mit den ja, Erlebnissen, die wir bekommen. Und wir können merken, dass es sich lohnt, was auszuprobieren und ja, noch einen weiteren Schritt zu gehen, nach dem, den wir schon gestern gemacht haben. Ja, für die einen sieht es vielleicht aus wie bei uns, die packen einen Koffer, gehen irgendwo hin, machen irgendwas. Man kann es aber auch ja, anders machen, was anderes tun, sein eigenes Ich verblüffen, dieses vor 10 Jahren, was man dann erzählt und was man für ja, Dinge erlebt, wenn man diese Weisheiten der Bibel überprüft, ob die Bestand haben. Ja, Gott wird dich nicht enttäuschen. Ja, ich bete noch. Ja, danke, lieber himmlischer Vater, für alles, was wir erleben, mit dir erleben, wenn wir ja, diese Schritte gehen in Ungewissheit, aber dorthin, wo wir deine Stimme hören, wo wir deine Stimme vermuten, dann fängt das Abenteuer an und wir merken, wie du vorbereitet hast, wie du Dinge ausgelegt hast längst, dass sie funktionieren und du am Ende sagen kannst, ja, warum hast du mir eigentlich nicht vertraut? Da ertappen wir uns oft dabei. Und ich danke dir für jeden guten Plan, für jedes gute Ecke in unserem Leben, die wir haben, die du uns ja dahingestellt hast, damit wir da vorbeikommen und wieder ja, um die Ecke schauen können und sagen, ach, da geht's immer noch weiter. Und danke, dass du ja, diese ganzen Wege führst, uns an die Hand nimmst, dort, wo es nicht geht und auf unsere Bitte reagierst, wenn wir sagen, ja, hilf unserem Unglauben, dort unser Vertrauen nicht ausreicht und ja, vergib uns auch, wo wir Schritte nicht gegangen sind, aber geh heute den Nächsten mit mir. Ja, danke, dass du da bist, jeden Tag neu und dass es immer ja, weiter mit dir geht, auf dich zu und dass deine Gnade ja, immer ausreicht für uns und ja, immer ausgleicht, was da noch fehlt, um ja, in deinen Armen anzukommen. Ja, danke, dass du mit uns gehst, auch in die nächste Zeit. Und mein Gebet ist, dass wir alle ja, solche Dinge erleben, aus denen wir bemerken, ja, du warst da gewesen, du hast deinen Arm ausgestreckt und hast da ja, Geschichte gezeichnet in mein Leben. Und ja, das wollen wir sehen und mit dir erleben. Ja, danke dafür. Amen.